Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir reden über den Thüringer AWO-Skandal, der im Dezember 2019 begonnen hat, im Januar 2020 publik wurde und dessen Aufarbeitung immer noch läuft. Die Kollegin, die Reporterin, die diesen Skandal die ganze Zeit begleitet hat und viel darüber publiziert hat, ist Sibylle Göbel, sitzt heute neben mir. Schön, dass du da bist, Sibylle.
Hallo Nils, danke für die Einladung.
Du arbeitest ja als Reporterin in vielen Bereichen, nicht nur in dem Themenfeld Wirtschaftskriminalität. Was sind sonst so deine Steckenpferde?
Im Grunde von Medizin bis Landespolitik eigentlich fast alles.
Und mit dem AWO-Skandal hast du einen richtigen Wirtschaftskrimi ans Tageslicht gezogen. Da geht es um überzogene Gehälter, um Luxusdienstwagen, um eine Selbstbedienungsmentalität, die sich breit gemacht hat. Es kapriziert sich sehr auf eine Person, auf Michael Hack. Über den haben wir in dem ersten Teil unseres Podcasts schon mal gesprochen. Den haben wir vor 3 Jahren aufgezeichnet. Seither ist viel passiert und darüber wollen wir heute nochmal sprechen. Was ist der aktuelle Stand? Wie kann man das zusammenfassen? Welche Verfahren hat es schon gegeben? Welche Prozesse? Was ist abgeschlossen und was läuft noch?
Vielleicht erklären wir erst noch mal, wer Michael Hack eigentlich ist. Mhm. Also das war der Geschäftsführer der größten AWO-Tochter hier in Thüringen, nämlich der Alten-, Jugend- und Sozialhilfe GmbH, kurz AJS. Und das erste G steht für gemeinnützig und damit auch für Steuervorteile. Und das ist ein Riesenunternehmen, hat ungefähr 5000 Mitarbeiter und 200 soziale Einrichtungen vom Kindergarten bis zum Seniorenheim. Und dieses Unternehmen hatte bis vor 3 Jahren eine 4-köpfige Führungsmannschaft und 2 Geschäftsführer. Und einer davon war Herr Hack, Michael Hack. Der ist jetzt 66 Jahre alt und offensichtlich war es so, dass irgendwann dieser Führungsriege sozusagen die Größe und der wirtschaftliche Erfolg dieses Unternehmens zu Kopf gestiegen ist und sie meinten, sie verdienen mehr. Du hast das jetzt gerade gesagt, in Form von überhöhten Gehältern, Luxusdienstwagen und so weiter. Und als wir vor 3 Jahren das erste Mal gesprochen haben, war es so, dass die beiden Geschäftsführer, also Michael Hack und neben ihm noch Achim Ries, zunächst mal freigestellt waren und es eine Interimsgeschäftsführung gab, die wenige Tage vor unserem Gespräch bestellt worden war. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht abzusehen, dass es Prozesse geben würde. Das hat sich dann im Laufe der nächsten Wochen ergeben, denn eine der ersten Amtshandlungen der neuen Geschäftsführung war es, eine Wirtschaftskanzlei, die bis dahin noch nie was mit der AWO zu tun hatte, mit einer sogenannten Innenrevision zu beauftragen. Also die Anwälte sollten sozusagen jedes Blatt Papier, das sich in Klammern dort noch fand, man weiß ja nicht, was möglicherweise an Unterlagen vernichtet worden ist, quasi umdrehen und auch mit den Mitarbeitern dort sprechen, um sich ein Bild davon zu machen, was dort eigentlich gelaufen ist, was dort schiefgelaufen ist, wie es zu dieser Vetternwirtschaft, zu dieser Selbstbedienungsmentalität kommen konnte. Das war am Anfang nicht ganz leicht, weil auch die Mitarbeiter, die dort noch waren, ganz große Angst hatten, dass Herr Hack irgendwie vielleicht doch noch wiederkommt. Bis sie dann nach ungefähr 14 Tagen, 3 Wochen verstanden haben, nein, also der ist tatsächlich jetzt weg. Und so eine Innenrevision dauert so zwischen 60 und 90 Tagen. Und schon nach wenigen Wochen hatte man aber so viele eklatante Dinge für Fehlverhalten von Herrn Hack gefunden, dass man ihn Mitte August 2020, also vor nunmehr knapp 3 Jahren, fristlos gekündigt hat. Über die Gründe wurde zunächst mal Stillschweigen bewahrt. Eigentlich ist darüber bis heute nicht allzu viel gesagt worden. Und es war aber eben natürlich so, dass Herr Hack gegen diese fristlose Entlassung geklagt hat. Und das ist sozusagen der eine Prozess und der andere
eine
Prozess.
Eine Kündigungsschutzklage.
Genau, genau. Mhm. Und der andere Prozess, der dann etwas später gestartet wurde, war ein Prozess von Seiten der AJS, Und zwar ging es da um eine Schadensersatzklage gegen Herrn Hack, der offensichtlich bei der AJS Millionen Schäden angerichtet hat.
Es sind zwei Verfahren, die gegenläufig sind. In dem einen Fall, bei dem Fall der Kündigungsschutzklage, klagt Michael Hack gegen seinen früheren Arbeitgeber.
Genau.
Und im Schadensersatzprozess klagt die AJS, der frühere Arbeitgeber, gegen seinen leitenden Angestellten.
Ganz genau.
Soweit ich weiß, hat das erste Verfahren mit einem Kuriosum begonnen.
Eigentlich sogar mit zwei. Und zwar hat Herr Hack oder dessen Anwalt, muss man sagen, die Klage zunächst an das falsche Gericht adressiert, nämlich an das Arbeitsgericht in Erfurt, das für ihn aber nicht zuständig ist, sondern zuständig für einen Geschäftsführer eines solchen Unternehmens ist die Handelskammer oder die Kammer für Handelssachen am Landgericht Erfurt. Und wahrscheinlich hatte sich Herr Hack versprochen, da so einen gewissen Bonus, wenn man jetzt zum Arbeitsgericht geht und dann sagt, ich bin hier fristlos entlassen worden, da hatte er vielleicht so ein bisschen mitleidheischend gedacht, das geht zu seinen Gunsten aus. Aber das war zunächst die eine Sache, dass also das falsche Gericht angerufen wurde. Und die zweite Sache war, dass die falsche Partei verklagt wurde. Er hat nämlich die neue AJS-Geschäftsführung verklagt. Und aber zuständig für die Bestellung des Geschäftsführers ist der Aufsichtsrat. Und es war so, als das dann endlich beim Landgericht Erfurt gelandet war, hat ihn der Vorsitzende Richter darauf aufmerksam gemacht, also dass er Schiffbruch erleiden würde, wenn er dabei bliebe, dass er die falsche Partei anruft oder verklagt. Und er ist aber dabei geblieben. Das heißt, es gab eine Entscheidung des Landgerichts, das die Klage für unzulässig erklärt hat, was Herrn Hack und seinen Anwalt aber nicht zum Einlenken bewegen konnte, sondern die sind dann vor das Oberlandesgericht in Jena gezogen, das aber der Entscheidung des Landgerichts gefolgt ist und sie nochmal bestätigt hat. Es gab auch vorher wieder einen Hinweis sozusagen des Gerichts, man blieb aber stur bei seiner Meinung. Und deshalb gab es eben dann auch eine Entscheidung des Oberlandesgerichts und erst danach hat Herr Hack dann die richtige Partei verklagt. Also das zog sich alles schon mal anderthalb Jahre ungefähr hin. Mhm. Und über die Gründe dafür kann man nur spekulieren.
Hast du einen Verdacht?
Ja, vielleicht will er das ganz lange in der Schwebe halten oder er will nicht, dass das über diese inhaltlichen Belange, denn bislang wurde ja quasi nur über die formalen Aspekte gesprochen, aber ganz wenig über die inhaltlichen Belange, also die Kündigungsgründe sozusagen.
Mhm. No? Jetzt wissen wir, dass die Mühlen der Justiz mitunter langsam mahlen, aber das ist ja in dem Fall nicht unbedingt so eingetreten. Es gab ja auch andere Gründe, das zu verschleppen. Du hast aber, glaube ich, gerade auch angedeutet, das ist ja noch nicht entschieden, richtig?
Genau, also jetzt liegt das wieder beim Landgericht und dort liegt aber eben auch die Ende 2020 gestartete Schadensersatzklage der AJS. Die beläuft sich auf eine Summe von knapp 1 Million Euro und setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Nämlich einmal ungefähr einem Betrag von 280.000 Euro, der dadurch entstanden ist, dass Herr Hack im Dezember 2019 eigenständig den damaligen Prokuristen Uwe Kramer gekündigt hat. Er hat ihn also ohne Rückversicherung und ohne Entscheidung der Gremien vor die Tür gesetzt. Und demzufolge musste natürlich Herrn Kramer dann eine Abfindung gezahlt werden in der Höhe. Und der zweite Betrag, das sind ungefähr 700.000 Euro, resultieren aus Grundstückskäufen und der Vergabe von Planungsleistungen für zwei Mehrgenerationenprojekte in Schmölln. Die wurden, wie die AJS jetzt sagt, förmlich in den Sand gesetzt, weil es für diese Projekte überhaupt keinen Gemeinderatsbeschluss gab. Also keine verbindliche Aussage der Gemeinde und trotzdem hat Herr Hack das aber dem Aufsichtsrat gegenüber so verkauft, als sei das alles auf sicherem Fundament. und durfte dann eben diese Planungsleistung auslösen und entsprechende Grundstücksverkäufe. Und das hat sich dann aber eben im Nachgang zerschlagen. Und ja, diese beiden Verfahren sind sozusagen beim selben Richter gelandet. Und der hat jetzt vor kurzem vorgeschlagen, sie zu verbinden, weil natürlich vom Ausgang der Schadensersatzklage ein Stück weit auch abhängt, der Ausgang des Kündigungsschutzklage. Denn wenn tatsächlich ein hoher Schaden eingetreten ist, dann rechtfertigt das wahrscheinlich die fristlose Kündigung. Aber abgesehen mal davon, die AJS sagt, es gab mindestens 9 Gründe, ihn fristlos zu entlassen, und jeder einzelne davon hätte getragen. Mhm.
Die beiden Verfahren wurden miteinander verbunden. Wurde denn schon verhandelt?
Nein, die beiden Parteien sollten sich bis Anfang April erklären. Dann wollte das Gericht entscheiden, wie es weiter verfährt. Und der nächste Verhandlungstermin ist am 12. Juli. Und da geht es in der Beweisaufnahme weiter. Es gab also keine gütliche Einigung bisher. Das ist ja quasi immer so eine Hauptverhandlung vorangesetzt. Und in den letzten beiden Terminen wurden ehemalige Mitglieder des Aufsichtsrates als Zeugen befragt zu diesen Entscheidungen Schmölln betreffend. Und jetzt muss man eben sehen, wie es am 12. Juli weitergeht.
Sind es auch diese Aufsichtsratsmitglieder, denen man vorwerfen kann, dass sie nicht genau hingeguckt haben?
Ganz genau, wobei, das war jetzt schon interessant zu verfolgen bei den Zeugenaussagen, dass die also zum Teil nur Schuld bei sich sehen. Ne? Also sie haben zum Beispiel davon gesprochen, dass es ein zweistufiges Verfahren bei Herrn Hack gab. Er hat quasi so ein Projekt vorgestellt. Dann hat man ihm sozusagen freie Hand gelassen, das weiterzuentwickeln, ganz gleich, was es kostet. Und wenn dann richtige Zahlen und Fakten und eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorlagen, dann hat man ihm sozusagen das Plaisir gegeben, das Projekt wirklich auf den Weg zu bringen. Das ist, glaube ich, undenkbar in vielen anderen Bereichen, dass man einfach schon mal auf gut Glauben solche Summen, wie eben auch genannt, verausgabt. Zum Beispiel der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Metz, der sah das als ein erprobtes Verfahren und hatte da gar keine Zweifel an sich und auch eben an der Tatsache, dass man da nicht weiter nachgefragt hat. Das lief eben einfach seit Jahren so und ja. Mhm.
Du hast jetzt gerade beschrieben, mit welcher Machtfülle dieser Michael Hack ausgestattet war als Geschäftsführer eines riesigen Konzerns eigentlich, mit 5000 Mitarbeitern.
Genau.
Der eigentlich beaufsichtigt werden müsste durch einen Aufsichtsrat, der sehr genau hinschauen muss. Ist denn der Thüringer AWO-Skandal ein Skandal um eine Person oder würdest du sagen, da gibt es durchaus noch mehr Beteiligte? Und stehen die auch vor Gericht?
Also es gab 2016 schon mal eine anonyme Prüfanzeige, wo bis heute nicht klar ist, wer die denn an die Staatsanwaltschaft Erfurt adressiert hat. Und in dieser anonymen Prüfanzeige werden 11 Personen namentlich erwähnt. Mir ist jetzt beim Durchschauen noch mal gerade aufgefallen, dass der zweite Geschäftsführer Achim Ries, über den wir vielleicht noch mal kurz sprechen können, dann in dieser Prüfanzeige nicht auftaucht. Also das ist, glaube ich, ein Jurist und ja, hat sich offensichtlich nicht so viel zu Schulden kommen lassen wie alle anderen. Und in der Prüfanzeige werden zum Beispiel die Namen von Gesellschaftervertretern genannt, beispielsweise der von Elvira Diebold, die bis zum Sommer 2020 die Vorsitzende sowohl des Kreisverbandes Erfurt war, der auch Gesellschafter der AJS ist, als auch stellvertretende Landesvorsitzende. Und da gab es offensichtlich ja, persönliche Abhängigkeiten, Freundschaften, möglicherweise auch berufliche Abhängigkeiten. Also sie hatte ein oder hat ein eine Immobilienfirma bzw. Innenausstattungsfirma und die Räume der AJS tragen sehr deutlich ihre Handschrift. Mhm. Und genauso wurde dort.
Das heißt, sie hat sich mit der Ausstattung da
verewigt. Genau. Mhm. genauso werden eben genannt die beiden ehemaligen Prokuristen. Der eine, Namen habe ich jetzt gerade schon mal erwähnt, Uwe Kramer, der also im Dezember 2019 gefeuert wurde. Der zweite, Sebastian Ringmann, der jetzt vor wenigen Wochen auch gehen musste. Und das zeigt eigentlich für mich oder auch über die Gründe für seine Entlassung wurde jetzt stillschweigen. Nach außen hin gewahrt, aber das zeigt für mich eigentlich, dass etwas Eklatantes vorgefallen sein muss und dass bei ihm ein Umdenken offensichtlich nicht stattgefunden hat. Also auch nach so langer Zeit und nach fast 3 Jahren nun Aufarbeitung, ja.
Das hast du schon ein paar weitere Namen mit eingeführt. Ist denn die Anzeige von 2016 als Vorläufer dieses Skandals zu betrachten? Hat die dazu geführt, dass das dann 2019 sich nochmal ganz anders entwickelt hat?
Also als Vorläufer ist sie dahingehend zu betrachten, dass sie, ich glaube, das sind ungefähr 30 Seiten, ziemlich gut diese ganzen Verflechtungen aufschreibt. Und man im Nachgang sich sagen muss, ja, da hat hier jemand sich sehr gut ausgekannt, sowohl also im Unternehmen als auch juristisch. Damals gab es staatsanwaltliche Ermittlungen zu dieser Anzeige, die wurden aber nach etwa einem halben Jahr beendet, ohne Ergebnis. Und die AJS-Führung fühlte sich damit natürlich reingewaschen. Aber wie gesagt, also wenn man jetzt im Rückblick nochmal drauf schaut, denkt man, ja, das hat schon sehr, sehr vieles gut beschrieben, diese, wie gesagt, gegenseitigen Abhängigkeiten und dass der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war dann eben im Dezember 2019 diese eigenmächtige Kündigung von dem Prokuristen. Weil klar war, wenn der aus dem Unternehmen ausscheidet, würde der wahrscheinlich viel zu erzählen haben. Und ganz am Anfang war immer die Rede davon, dass man dem also ein hohes Schweigegeld bezahlen müsse. Und es war die Rede von ungefähr 1 Million Euro. Das war ja dann im Endeffekt nur ein Drittel davon. Aber ja, im Grunde war das schon sozusagen ein Hinweis darauf, dass dort sehr viel im Argen ist.
Du hast gesagt, 9 Namen standen auf der Liste?
11.
11 sogar.
Genau.
Und wer von denen ist heute noch in Amt und Würden? Weißt du das?
Also unter anderem stand auch der Name des Landesgeschäftsführers drauf. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Der ist inzwischen noch in Amt und Würden, aber nicht mehr als Landesgeschäftsführer. Mhm. Sondern der leitet den Verband in Pößneck. Aber ansonsten sind eigentlich fast alle, denke ich mal, von der Bildfläche verschwunden. Jetzt eben zuletzt Sebastian Ringmann, der Prokurist. Zum Teil sind diese Leute im Frühjahr 2020, als sich dann unsere Veröffentlichungen steigerten quasi und immer mehr zutage trat, entweder aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten oder als Gesellschaftervertreter. Und eine der letzten war dann im Juli 2020 Katrin Matzki. Das ist eine ganz interessante Personalie, weil die ist Juristin und arbeitet im Thüringer Sozialministerium und man möchte eigentlich denken, dass sie so ein Empfinden alleine schon qua Beruf oder so dafür hat, dass das keine haltbaren Zustände sind. Aber sie verteidigt das Vorgehen von Herrn Hack, sieht darin auch nichts Verwerfliches. Mein Kollege Fabian Klaus, der ja dann an irgendeinem Punkt mit eingestiegen ist in die Berichterstattung, und ich, wir hatten im Juli 2020 Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Und sie fand zum Beispiel, dass es, und das ist ja tatsächlich so, dass man da nichts rütteln kann an diesem horrenden Gehalt. Wir reden ja bei Michael Hack von über 300.000 Euro im Jahr, weil das eben einfach vertraglich fest vereinbart war. Und Frau Matzki war jetzt auch eine der Zeuginnen im Zusammenhang mit dem Schadensersatzprozess, die da gehört wurde. Und sie hat ganz offen zugegeben, dass sie nach wie vor mit Michael Hack befreundet ist, dass man sich gegenseitig anruft und zu Geburtstagen, zu Feiertagen, und dass sie, ja, dass es da nicht irgendwie einen Bruch gegeben hat. Und eine interessante Geschichte vielleicht noch, dass die Kanzlei ihres Ex-Mannes von Frank Matzki, der übrigens auch in dieser Prüfanzeige vorkam, jahrelang die Haus- und Hofkanzlei der AJS war. Und es war auch eine der ersten Entscheidungen der neuen AJS-Geschäftsführung, den Vertrag mit dieser Kanzlei zu kündigen.
Jetzt kann Frau Matzki ja auf dem Standpunkt stehen, dass das Gehalt rechtfertigt ist, weil es im Arbeitsvertrag festgeschrieben war. Aber es gibt ja einen wichtigen Governance-Kodex bei der AWO, der dem entgegensteht und besagt, solche Gehälter dürfen nicht bezahlt werden. Richtig?
Ja, dieser Governance-Kodex, der ist aber zum einen 2019/20 noch nicht bei der AJS implementiert gewesen. Und zum anderen ist der auch erst Ende 2020 dahingehend nachgeschärft worden, dass es Vergütungsregelungen für die Geschäftsführer gab. Und darauf kann man sich natürlich immer ein Stück weit herausreden.
Was dürfte denn jemand wie Hack heutzutage verdienen? Wo ist das gedeckelt?
Bei ungefähr, denke ich, der Hälfte dessen, was er bekommen hat. Genau, also das kommt immer so ein bisschen eben auf die Größe des Verbandes und so weiter an.
Also konkret statt 300.000 eher 150.000 Euro.
Genau, genau, genau. Mhm. Die jetzigen Geschäftsführer liegen bei ungefähr, das sind ja zwei, auch die liegen bei ungefähr 130.000 Euro und haben davon Anfang an kein Hehl draus gemacht, sind sehr transparent umgegangen damit. Und ja, und das Interessante ist ja, dass Herr Hack zu einem Zeitpunkt, als eigentlich schon der Bundesverband gesagt hatte, 2016, 2017, das Gehalt ist viel zu hoch und das darf natürlich jetzt nicht nochmal erhöht werden, ist er trotzdem nochmal zu den Gesellschaftern gegangen, also zu Herrn Krise, dem damaligen Landesvorsitzenden, und zu Frau Diebold, und hat gesagt, so, ich hätte aber gern 20.000 Euro mehr. Also trotz dieses Wissens um das Statement des Bundesverbandes, und das hat er da auch durchgesetzt bekommen. Mhm. Dazu gab es dann übrigens nochmal staatsanwaltliche Ermittlungen, aber die wurden dann natürlich auch eingestellt, weil es war ja quasi, der Hergang war ja rechtens, wenn auch vielleicht moralisch anfechtbar.
Jetzt habe ich dich ja gefragt danach, welche beteiligten Personen vielleicht auch sich gerichtlich verantworten müssen. Über all die, über die wir gerade gesprochen haben, wer von denen ist denn tatsächlich vor Gericht und wer muss sich in einem Prozess verantworten?
Bis jetzt keiner. Bis jetzt keine. Also dass die Bewertung dessen obliegt wirklich der Staatsanwaltschaft und den Gerichten. Ich weiß, dass der Prüfbericht, als er dann vorlag, an die Staatsanwaltschaft gegangen ist. Die AJS ist auch, die AJS-Geschäftsführung ist auch willens, da wirklich alles dazu beizutragen, was der Aufklärung dient. Aber bislang gibt es keine weiteren Ermittlungen. Kann man sich vielleicht natürlich auch fragen, warum ist das so? Ich weiß es nicht.
Du kannst dir keinen Reim darauf machen.
Es gibt möglicherweise politische Verflechtungen, die ja sowieso bei der AWO, dadurch, dass sie von der SPD gegründet wurde, naheliegen. Aber das ist nur Spekulation.
Jetzt hast du vorhin schon mal kurz über Achim Ries gesprochen, der in der Anzeige nicht auftauchte, aber auch Geschäftsführer gewesen ist. Was ist aus dem geworden?
Also nach Auskunft der neuen AJS-Geschäftsführung hat er beigetragen zur Aufklärung. Sie beschreiben ihn als einen gebrochenen Mann. Er war bereit, Geld zurückzuzahlen, hat also da wirklich in Größenordnung Geld zurückgezahlt und ja, wie gesagt, auch was er von seiner Seite zur Aufklärung beitragen konnte, beigetragen. Mhm.
Damit bringst du mich schon zum nächsten Punkt. Wir haben über Michael Hack und seine beiden Prozesse gesprochen. Wir haben ein paar beteiligte Personen vorgestellt und über sie gesprochen. Und wenn es jetzt um Aufklärung geht, fällt immer wieder ein Name, und es kam auch in deiner Berichterstattung immer wieder vor, nämlich der Name von Claudia Zanker. Wir haben auch vor 3 Jahren im Podcast schon mal über sie gesprochen. Du hast sehr wertschätzend von ihr geredet. Was hatte Frau Zanker für eine Rolle?
Also Frau Zanker ist 2016 in den Landesvorstand gewählt worden und sie hat gedacht, ja, die AWO, das ist hier eine große Familie und da werde ich mich gut fühlen und so weiter. Und Herr Hack hat ihr aber dann gleich gesagt, Frau Zanker, dass Sie hier in den Landesvorstand gewählt worden, war ein Unfall. Weil er natürlich wusste, das ist jemand, der würde eben die Dinge nicht, wie zum Beispiel vorhin beschrieben, die Aufsichtsratsmitglieder so als gegeben hinnehmen, sondern nachfragen, immer wieder kritisch nachfragen. Und das hat sie auch getan. Und da hatte sie einen ganz schwierigen Stand. Sie wurde auch angefeindet dann von anderen Landesvorstandsmitgliedern, wie sie das nur tun könne. Und da muss man wirklich den Hut ziehen vor ihr. Und im vergangenen Jahr gab es dann endlich eine Landesdelegiertenkonferenz im Mai 2022. Wir müssen uns auch immer vor Augen halten bei dieser ganzen Geschichte, dass natürlich Corona die ganze Aufarbeitung ein Stück weit ausgebremst hat. Es gab lange Zeit keine Möglichkeit, Mitgliederversammlungen in der Weise zu veranstalten. Was gefühlt auch den Leuten, die eben an Aufklärung nicht interessiert sind, in die Karten gespielt hat. Und vor einem Jahr gab es dann eben eine, erstmals seit Jahren, eine Landesdelegiertenkonferenz in Erfurt. Und bei dieser Gelegenheit ist Claudia Zanker mit der höchsten Auszeichnung der Thüringer AWO geehrt worden, der Emma-Sachse-Medaille. Ich weiß, dass sie lange überlegt hat, ob sie diese Auszeichnung annimmt. Sie hat sie angenommen. Und das Kapitel Landesvorstand ist aber für sie jetzt Geschichte. Sie ist jetzt noch engagiert im Regionalverband Mitte-West-Thüringen, hat ja sowieso als Schulleiterin, SPD-Funktionärin und so weiter unheimlich viele Baustellen. Aber so im Landesvorstand möchte sie jetzt nicht mehr sein. Und das ist auch nachvollziehbar, denke ich.
Kann man sagen, das war eine Art Wiedergutmachung? Die Auszeichnung?
Ja, und ich selber war bei der Landesdelegiertenkonferenz nicht dabei, aber schon da zeigte sich, ein Teil der Delegierten ist nicht aufgestanden, hat nicht applaudiert, dass es nach wie vor unterschiedliche Meinungen und Lager in der Thüringer AWO gibt und dass auf gar keinen Fall eine homogene Gemeinschaft ist.
Da kommen wir dann gerne nochmal drauf zurück. Im Zuge deiner Veröffentlichung hast du natürlich ganz viele Politiker und Beteiligte befragt. Und irgendwann bekam das ja auch eine politische Dimension. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass plötzlich die Forderung nach einem Transparenzregister im Raum stand. Wenn ich mich nicht täusche, war das im Juni 2021. Wer hat diese Forderung aufgemacht und was ist daraus geworden?
Ja, das ist richtig. Die Politik ist relativ schnell auf dieses Thema angesprungen. Schon im Januar 2020, also nach den ersten Veröffentlichungen, gab es Selbstbefassungsanträge für den Sozialausschuss. Und dort war die AWO oder der AWO-Skandal dann meines Wissens 3-mal Thema. Wobei sich auch immer das Sozialministerium dazu äußern musste. Und zwar dahingehend, ob es genügend prüft, wie die AWO Mittel verwendet, zum Beispiel Lottomittel verwendet, die eben ausgeschüttet werden. Und im Juni, genau wie du das sagst, 2021 kam dann von der CDU-Fraktion der Antrag, ein Transparenzregister für Managergehälter in der Sozialbranche einzurichten. Ähnliche Dinge gibt es zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern schon. Und flankierend dazu gab es einen Alternativantrag von Rot-Rot-Grün. Der liest sich ein bisschen kompliziert. Ein Kodex für Transparenz und Subsidiarität in Thüringen, also in der Sozialbranche auch. Das klingt so ein bisschen allgemein und als ob das aufweicht. Ja, das wurde also dann erstmal in den Landtag eingebracht, in den Sozialausschuss verwiesen. Und vor genau einem Jahr gab es dann eine Anhörung von Experten und von Vereinen und von Wissenschaftlern dazu, ob man sowas überhaupt tatsächlich installieren kann.
Und kann man?
Also es gab zum Beispiel ein Statement von Professor Altmaier von der Fachhochschule Erfurt und der sagte, ein verpflichtendes öffentlich zugängliches Transparenzregister ist unzulässig. Kann man sich natürlich auch vorstellen, so mit Datenschutz und so weiter. Und er sagte dann, dass aber ein freiwilliges, öffentlich einsehbares Transparenzregister unter bestimmten Voraussetzungen zulässig wäre. Zum Beispiel, dass es eben nur einen beschränkten Kreis von Zugriffsberechtigten gibt. Ja, und dann haben sich zum Beispiel auch die Liga und die AWO, AJS selbst zu diesem Transparenzregister geäußert. Dann wurde das Ganze, also es waren unheimlich viele Statements, das ging über Stunden, wieder in den Sozialausschuss verwiesen zur Beratung und seitdem ist nichts mehr dazu passiert. Also irgendwie ruht still der See.
Genau. Mhm. Was, das heißt, ja,
Entschuldigung, bitte, dass ich dich da nochmal unterbreche. Was interessant war, dass zum Beispiel auch die Liga der Wohlfahrtsverbände sich da äußern konnte. Damals war Stefan Werner, der Geschäftsführer des Paritätischen in Thüringen, dort der Chef. Inzwischen ist es interessanterweise die neue Geschäftsführerin der AJS, eine der neuen Geschäftsführerinnen der AJS. Und die, wo man eigentlich denken müsste, die hätten ganz großes Interesse daran, dass Transparenz hergestellt wird und einfach auch das Image der Sozialbranche wieder aufgewertet wird, gerade in diesen Zeiten, wo eben zum Beispiel Pflegekräfte, Erzieher und so weiter gesucht werden, waren erstaunlicherweise überhaupt nicht für ein Transparenzregister. Also sie verwiesen darauf, dass es schon ganz viele Nachweispflichten für die Verwendung von Mitteln gibt. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut in dem Statement, das mir auch schriftlich vorliegt. Und da steht zum Beispiel, das Thema Transparenz ausschließlich im Sinne der Offenlegung von Managergehältern zu verstehen, wird kritisiert, also von deren Seite. Und es Transparenzregister sei nicht nötig, da ohne erkennbaren Mehrwert. Also deutlicher kann man eigentlich nicht machen, dass man das Ganze nicht befürwortet.
Glaubst du, das wird noch kommen? Oder
da habe ich so meine Zweifel, also ob man das tatsächlich schafft, sozusagen diese widerstreitenden Meinungen unter ein Dach zu bringen und das wirklich zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Aber weil du es gerade sagst, ich werde da auch mal nachfragen, wie der Stand der Dinge ist.
Das lesen wir dann demnächst. Das Transparenzregister wurde hier in dem Zusammenhang natürlich bezogen auf die Sozialbranche diskutiert.
Ja.
Hätte das auch Auswirkungen auf andere Branchen? Könnte man das übertragen?
Das also so es angelegt? Gibt ja häufig, das war nicht so angelegt, aber es gibt ja häufig die Frage, warum wird zum Beispiel nicht das Gehalt von Sparkassenchefs auch offengelegt? Also im Prinzip überall da, wo von öffentlichen Geldern gelebt wird, sollten doch Managergehälter transparent sein. Und da gibt es aber wahrscheinlich zu viele Stimmen dagegen, als dass das passieren wird in naher Zukunft.
Spannendes Thema. Also auf das Transparenzregister müssen wir wahrscheinlich noch eine Weile warten, wenn es denn überhaupt ja kommt. Bei der Arbeiterwohlfahrt in Thüringen hat sich eine Menge getan und auch, ich glaube, einiges zum Positiven verändert. Ein paar Andeutungen dazu hattest du schon gemacht. Lass uns darauf nochmal zurückkommen. Was hat sich personell tatsächlich getan? Wie ist dieses große Unternehmen, die AJS, als Tochterunternehmen der Arbeiterwohlfahrt heute aufgestellt? Wer ist da in der Geschäftsführung?
Also im Juni 2020 sind ja zwei neue Geschäftsführer für die AJS berufen worden. Das eine ist Katja Glubowskaja, die kam vom AWO-Regionalverband Mitte-West-Thüringen, der auch diese eigentlich schon lange ein Gegenpart von Herrn Hack war und von diesem System Hack und diese Aufklärung auch maßgeblich mit forciert hat. Und sie war dort stellvertretende Vorstandsvorsitzende bis dahin. Und der zweite Geschäftsführer ist Andreas Krause, Chef, bis heute auch Chef des AWO-Kreisverbandes Saalfeld-Rudelstadt. Und der kommt nicht nur politisch von einer ganz anderen Ecke. Frau Glubowskaja ist SPD-Mitglied, er CDU-Mitglied, sondern kommt auch aus einem etwas anderen Lager innerhalb der AWO, das verhindern wollte, oder ich sage es jetzt mal so, dass das dem System Hack, jetzt das System Regionalverband Mitte-West-Thüringen, folgt. Und ich glaube, die beiden ergänzen sich ganz gut. Jeder hat so seine Geschäftsfelder für sich gefunden. Zunächst mal waren die nur für ein halbes Jahr bestellt, also bis Ende 2020. Das ist bis heute verlängert worden. Frau Glubowskaja hat dann im April 2021, nachdem sie auch noch zur Landesgeschäftsführerin gewählt worden war, die Position im Regionalverband aufgegeben, weil das natürlich einfach nicht mehr zu schaffen war. Und Herr Krause ist, wie gesagt, Geschäftsführer in seinem Heimatverband geblieben und hat immer wieder verlängert, um ein Jahr, um ein halbes Jahr. Er hat mir auch mal gesagt, fand ich interessant, Frau Göbel, das ist so ein Sauladen hier, das kann man gar nicht schaffen, das in einem halben oder in einem Jahr aufzuarbeiten. Und für ihn soll aber definitiv Ende 2023 Schluss sein. Wir werden sehen, ob es dabei bleibt. Und ansonsten fanden im Ergebnis dieses Skandals Neuwahlen statt, sowohl auf der Ebene des Kreisverbandes Erfurt, der 35% an der AJS hält, als auch auf der Ebene des Landesverbandes. Und auch der Aufsichtsrat wurde nahezu komplett, weil ein oder zwei Leute sind da noch von der vorherigen Garde dort neu besetzt, und das tatsächlich mit ganz vielen Leuten, die bisher nichts mit der AWO zu tun hatten. Zum Beispiel ist da ein Erziehungswissenschaftler von der Uni Erfurt jetzt dabei oder ein Vertreter vom Rudelstädter Systembau, also die tatsächlich nichts mit der Sozialbranche in dem Sinne zu tun haben und da mit ihrer Kompetenz, mit ihrem Know-how draufschauen und ich denke, das ganz anders handhaben als der vorherige Aufsichtsrat. Und die AJS sagt auch selber von sich, wir haben jetzt den Aufsichtsrat in einer bundesweit wirklich vorbildlichen Weise aufgestellt.
Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, wenn du schon die bundesweite Dimension ansprichst, um nochmal kurz zu erwähnen, dass es ja nicht nur den Thüringer Arbeiterwohlfahrtsskandal gegeben hat, sondern ziemlich zeitgleich, auch in anderen Bundesländern ganz ähnliche Vorfälle. Kannst du nochmal ganz kurz anreißen, was da passiert ist?
Also das ist im Grunde ähnlich verlaufen, beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern oder auch in Frankfurt und Wiesbaden. Im Grunde ist das, also können wir dieselben Schlagworte, überzogene Gehälter, Luxusdienstwagen, Selbstbedienungsmentalität, Vetternwirtschaft, gegenseitige Abhängigkeiten, alles auch auf diesen Skandal dort beziehen. Und das zeigt ja eigentlich, dass irgendwie hier ein Feld gegeben sein muss dafür, dass Leute an einem bestimmten Punkt die Wohlfahrtsbranche, so ein Wohlfahrtsverband für die eigene Wohlfahrt nutzen und auch nutzen können.
Mhm. was vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, dass die Strukturen immer größer und immer unübersichtlicher werden. Und
Das denke ich auch.
Umso besser ist das, was du gerade zuvor gesagt hattest, dass es also jetzt professionellere Strukturen, auch Aufsichtsratsgremien und so weiter gibt, als vor der Veröffentlichung des Skandals.
Genau. Also ich denke mal, als diese Strukturen, Vereinsstrukturen vor über 100 Jahren geschaffen wurde, hat man mitnichten an solche riesigen Unternehmen, wie es eben jetzt zum Beispiel die AJS ist, gedacht. Mhm. Und man kann im Grunde Ehrenamtlern, die in solchen Gremien sind, auch gar nicht einen Vorwurf machen, dass die solche Zahlenwerke zum Beispiel gar nicht durchschauen. Aber umso mehr sind zum Beispiel, sagen wir mal, Kommunen oder Länder angehalten, da kritischer nachzugucken. Also ich habe mal mit einem Landrat gesprochen, der hat mir erzählt, dass er zum Beispiel die Verhandlungen mit den freien Trägern über Einrichtungen für Jugendliche nicht seinem Jugendamt überlassen hat, sondern immer selbst geführt hat und dann wirklich bei jedem Posten nachgehakt hat. Denn in seinen Augen wurden damit unter Mondsummen aufgerufen. Ich erinnere mich an ein Beispiel, was er genannt hat. Eine Beratungsstelle, der ging auch um die AWO. Eine Beratungsstelle, da liefen im Monat Telefonkosten von 1.000 Euro auf und ihm erschien das unglaublich viel. Er hat dann mal als Landrat so selber seine eigene Telefonrechnung hergenommen und man kann sich ja vorstellen, der hat sehr, sehr viel telefoniert und das war ein Bruchteil davon und dann hat er eben sozusagen die aufgerufene Summe einfach nicht abgenickt. Und so hat er das eben bei allen Beträgen gemacht. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass eben auch die öffentlichen Träger da genauer schauen, was für Gelder werden gefordert, was bezahlen wir denen. Das war ja zum Beispiel auch in Frankfurt und Wiesbaden ein ganz großes Thema, dass die Städte für Flüchtlingsheime, ohne genau hinzuschauen, alles gezahlt haben, was die AWO gefordert hat.
Muss man vielleicht den Zuhörern kurz erklären, neben Mecklenburg-Vorpommern gab es auch einen AWO-Skandal in Hessen.
Genau.
Und jede Menge vergleichbare Vorfälle, die auch zu der Vetternwirtschaft geführt haben. Jetzt hast du beschrieben, wie das begonnen hat, wie die Aufarbeitung gelaufen ist, wie die Strukturen sich verändert haben. Du hast ganz viel recherchiert über all die Jahre, immer wieder mit den Beteiligten gesprochen. Ist das alles optimal gelaufen? Fühltest du dich da auch gut unterstützt? Hattest du den Eindruck, es fällt dir leicht, es wird dir leicht gemacht, auch an Informationen zu kommen? Wie ist deine persönliche Bilanz?
Also es war so, wenn ich jetzt Anfragen gestellt habe, zum Beispiel an die Geschäftsführung oder an den Landesvorstand, dann wurden die durchaus beantwortet. Aber sagen wir mal, Eigeninitiativ ist da relativ wenig passiert. Also gerade mit Blick beispielsweise auf Frankfurt und Wiesbaden, da gab es immer mal eine Pressekonferenz, da schien man selber daran interessiert zu sein, von Zeit zu Zeit mal über den Stand der Dinge zu berichten. Das hätte ich mir ein bisschen auch in Thüringen gewünscht. Das war relativ zäh, also wenn man da nicht selber als Journalist am Ball blieb und immer wieder nachgehakt und nachgefragt hat, kam dann im Grunde nichts. Und das ist eigentlich fast bis heute so geblieben.
Was nicht ist, kann ja noch werden. Wir wissen ja, dass es noch eine Weile weitergehen wird. Mit dem Blick nach vorn, hast du ein Bauchgefühl dafür, ob sich ein solcher Skandal in dieser Dimension nochmal wiederholen kann?
Also ich denke, das kann wieder passieren, ob jetzt hier bei der AWO und in Thüringen, das sei mal dahingestellt, aber das hängt eben zum Teil mit diesen, denke ich, überkommenen Strukturen zusammen und natürlich auch damit, dass es immer Menschen geben wird, die an dem Punkt, wo sie bemerken, dass sie so agieren können, wie zum Beispiel ein Michael Hack und dass ihnen da niemand in den Arm fällt, dass dann solche Dinge wieder passieren, dass sie das wieder zu ihren Gunsten ausnutzen. Ich glaube, davor ist kein Verband gefeit.
Vielleicht hängt es ja auch mit der juristischen Aufarbeitung zusammen. mal schauen, wie die Prozesse ausgehen, wie die beiden Verfahren enden werden und ob auch noch weitere Personen sich dafür verantworten müssen. Gab es eigentlich staatsanwaltliche Ermittlungen in dem Zusammenhang? Du hattest vorhin schon mal ganz kurz angerissen.
Ja, also bis meines Wissens, bis auf diese Geschichte mit der nochmaligen Gehaltserhöhung, obwohl eben die Order vom Bundesverband kam, bislang nicht. Mhm. Und da kann man sich vielleicht ein bisschen wundern, weil ja der Revisionsbericht, der sehr umfangreich ist, der Staatsanwaltschaft quasi auf dem Silbertablett übergeben wurde. Und ich denke dann immer so an die kleine Verkäuferin und den zu den eigenen Gunsten genutzten Pfandzettel. Die fragt sich natürlich dann wahrscheinlich schon, warum gehen diese Dinge durch? Warum kann hier jemand so schalten und walten? Also warum lässt man die Großen laufen?
Die Kleinen fängt man, die Großen lässt man laufen. Ja. Du hast ganz beeindruckend und intensiv jetzt über diesen Skandal Auskunft gegeben. Vielen Dank dafür. War das dein bisher spannendster Fall, den du begleitet hast in deiner Reporterkarriere?
Also ich glaube, das kann man so sagen. Und ich habe auch nicht erwartet, dass der mich über einen so langen Zeitraum beschäftigt. Wenn man so lange wie ich im Journalismus tätig ist, seit über 30 Jahren, denkt man eigentlich, man hat schon fast alles erlebt. Aber das ist ja gerade das Schöne an diesem Beruf, dass es eben immer wieder Neues und Unerwartetes gibt. Aber das war tatsächlich die Geschichte, die mich am meisten beschäftigt hat. Wie gesagt, auch am längsten und mich auch zeitweise tatsächlich um den Schlaf gebracht hat.
Sehr herausgefordert hat. Darüber haben wir vor 3 Jahren schon gesprochen.
Ja.
Jetzt muss es nicht wieder 3 Jahre dauern. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder mal uns treffen und über die weiteren Entwicklungen sprechen. Vielen Dank für heute, liebe Sibylle Göbel. Alles Gute.
Vielen Dank.